Im Kapitel 41 geht es um die sogenannte Quantenstatistik. Dazu müssen wir uns nochmal in Erinnerung rufen einige elementare Fakten über die Vielteilchen-Schrödinger-Gleichung. Ja, das ist die erste Gleichung, die ich da hingeschrieben habe für den Fall, wo die Teilchen nicht wechselwirken, und es ist auch eben genau der Fall, den man hier betrachtet bei dieser Herleitung von der Quantenstatistik. In Wirklichkeit tun natürlich die Teilchen wechselwirken. Es stellt sich aber heraus, dass man die Wechselwirkung sehr oft in der sogenannten Mean-Field-Approximation annähern kann. Und die Wellenfunktion ist dann eine einzige Determinante. Und genau für diesen Fall eben gilt es, was wir jetzt hier herleiten werden. Ja, wir haben also in der Vielteilchen-Schrödinger-Gleichung haben wir diesen Hamiltonian, nicht wahr, wo wir eben diese ganzen Beiträge summieren. Also Nü läuft jetzt über alle Teilchen in dem System, und wir haben eben zuerst die kinetische Energie, die gegeben ist durch den Nabla-Operator, und dann eben die potenzielle Energie. Ja, jetzt können wir ganz leicht eigentlich in dem Fall von nicht wechselwirkenden Teilchen die Lösung des Vielteilchen-Hamiltonians bekommen, wenn wir die Lösung des Einteilchen-Hamiltonians kennen. Das ist dann die nächste Gleichung. Da haben wir jetzt einfach, nicht wahr, die kinetische Energie plus das Potential mal der Wellenfunktion ist gleich Epsilon I, der Eigenwert, mal eben wieder das Phi I. Ja, also da nehmen wir an, wir kennen jetzt diese Wellenfunktion Phi I und Epsilon I, also das Einteilchenproblem haben wir gelöst. Und jetzt wollen wir eben Eigenfunktionen finden, die dann eben Eigenfunktionen sind des Teilchen-Schrödinger-Hamiltonians, des Vielteilchen-Hamiltonians. Ja, und da kann man eigentlich ganz leicht sehen, dass jetzt, wenn diese Vielteilchen-Wellenfunktion jetzt ein Produkt ist von den Einteilchen-Wellenfunktionen, dann ist es eine Lösung. Um die Sache etwas zu vereinfachen, werde ich jetzt immer den Fall betrachten, wo wir lediglich zwei Teilchen haben. Ja, in diesem Fall, das ist dann jetzt die Seite 263, wäre dann also das Phi IJ, wäre von R1, R2, wäre eben Phi I von R1 mal Phi J von R2. Ja, wenn wir das jetzt einsetzen in unsere Schrödinger-Gleichung, dann haben wir, nicht wahr, in der Schrödinger-Gleichung einen Teil, der eben auf die Koordinaten 1 wirkt, und einen anderen Teil, der auf die Koordinaten 2 wirkt. Und wenn wir jetzt eben zum Beispiel diesen Teil, der auf die Koordinaten 2 wirkt, auf dieses Produkt anwenden, dann können wir das Phi 1 von R einfach durchziehen. Das verhält sich wie ein Skalar. Und wenn wir dann eben den Hamiltonian anwenden auf das Phi J von R2, dann bekommen wir eben ein Epsilon J. Ja, auf diese Art und Weise, glaube ich, können Sie dann leicht sehen, dass in der Tat, also dass dieses Produkt von den Einteilchen-Wellenfunktionen ist eine Eigenfunktion der Vielteilchen-Schrödinger-Gleichung mit dem Eigenwert Epsilon I plus Epsilon J. Ja, das macht auch Sinn. Wir haben, nicht wahr, nicht wechselwirkende Teilchen, und damit ist die Energie einfach sozusagen die Energie von der Wellenfunktion Phi 1 plus der Wellenfunktion Phi 2. Ja, jetzt gibt es aber da noch ein Problem. Wenn wir jetzt die Lösung einfach so als ein Produkt schreiben würden, dann wäre das nicht kompatibel mit der Tatsache, dass die Elektronen ja ununterscheidbare Teilchen sind. Wenn wir jetzt also uns da eine Wahrscheinlichkeit anschauen würden, dann würden wir es sofort sehen, nicht wahr? Elektron 1 zum Beispiel wäre dann im Orbital i und Elektron 2 im Orbital j. Und das heißt, wenn ich jetzt also die beiden Elektronen vertausche, nicht wahr, dann würde ich also unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten bekommen. Ja, wie Sie wahrscheinlich schon wissen, kann man dieses Problem ganz leicht dadurch lösen, dass man jetzt sogenannte symmetrisierten oder antisymmetrierten Produkte bildet. Ja, das dann gezeigt in der Gleichung 149 und 150. Da haben wir zuerst mal mit einem Minuszeichen versehen, eben eine antisymmetrische Wellenfunktion, und die 150 mit dem Pluszeichen dazwischen ist die symmetrische Wellenfunktion. Und wir sehen jetzt hier in der Tat, hier sind jetzt eben R1 und R2, also die Teilchen 1 und 2 sind ununterscheidbar. Wenn wir die beiden permutieren, haben wir wieder dieselbe Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ja, wie Sie wahrscheinlich schon auch wissen, gibt es eben in der Tat zwei Arten von Teilchen in der Physik, die Boson und die Fermion. Und für die Fermionen stellt sich heraus, hat man hier dieses Minuszeichen. Dagegen für die Bosonen braucht man eben das Pluszeichen. Ja, jetzt kann man sich leicht vorstellen, auch nicht wahr? Also hier sozusagen ist ja mehr Großprodukte in der verschiedenen Reihenfolge. Und wenn wir jetzt bei dieser Gleichung 149 und 150 jeweils den ersten Teil und den zweiten Teil der Wellenfunktion verwenden oder einsetzen in unsere Schrödinger-Gleichung, dann bekommen wir in beiden Fällen Epsilon I plus Epsilon J als Eigenwert. Und deshalb auch, wenn man nicht wahr, diese Summen und Differenzen verwendet, erhält man eben auch Eigenfunktionen des Vielteilchen-Schrödinger-Operators. Ja, es ist dann nicht schwierig, sich vorzustellen, dass wenn man jetzt nicht zwei Teilchen hat, sondern sehr, sehr viele Teilchen, dann wird die Energie gegeben sein durch den Ausdruck 151. Ja, da haben wir jetzt eingeführt diese NIs, diese sogenannten Besetzungszahlen. In der Formel, bisher hat man jetzt angenommen, eigentlich zum Beispiel in dieser, wo wir es eingesetzt haben, in die Schrödinger-Gleichung auf Seite 261, wo also der Eigenwert Epsilon I plus Epsilon J ist, haben wir sozusagen angenommen, dass diese NIs, dass die 1 sind, beide. Im allgemeinsten Fall haben wir jetzt dann eben diese Formel 151. Und wir können jetzt sozusagen das N1 interpretieren als die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Teilchen auf dem Energieniveau Epsilon 1 ist. Und dann analog natürlich die N2 als die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es auf dem Energieniveau 2 ist, etc. Ja, damit sehen wir, können wir die Energie wieder als einen Erwartungswert schreiben, auf mehr oder minder bekannte Art und Weise. Es stellt sich übrigens heraus, dass man nicht nur die Energie auf diese Art und Weise schreiben kann, sondern eben jetzt alle Erwartungswerte von diesem System von quantenmechanischen Teilchen, die nicht wechselwirken. Wenn ich dann insgesamt groß n Teilchen habe, dann muss natürlich die Summe n1 plus n2 etc. plus muss gleich eben groß n ergeben, die Gesamtanzahl der Teilchen. Ja, jetzt stellt sich heraus, für die Fermionen können diese NIs bloß die Werte 0 und 1 annehmen. Ja, warum? Wenn in unserer Wellenfunktion 149 zum Beispiel und i gleich j ist, dann wäre ja diese antisymmetrische Wellenfunktion identisch 0. Also das macht keinen Sinn. Dagegen im Fall von der Gleichung 150 kann das der Fall sein. Ja, also wir sehen, wenn wir nicht wollen, dass wir Determinanten haben, die 0 sind, dann müssen wir eben fordern für die Fermionen, dass diese NIs, diese Besetzungszahlen, alle zwischen entweder 0 oder 1 sind. Dagegen für die Bosonen können diese Zahlen jeden beliebigen positiven Wert einschließlich 0 annehmen. Ja, jetzt, wenn wir ein makroskopisches System haben, das in einem Zustand mit der Energie E ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür auch in diesem Fall jetzt weiterhin durch die Boltzmann-Wahrscheinlichkeit gegeben. Das heißt also E hoch minus Beta E geteilt durch die Zustandssumme Q. Ja, jetzt könnte man vielleicht zuerst meinen, dass diese Boltzmann-Wahrscheinlichkeit auch anwendbar ist auf eben ein kleines Untersystem, das vielleicht bloß aus einem Elektron besteht, aber das ist eben nicht so. Wenn die Dichte dieser Teilchen groß ist, also wenn die Wellenfunktionen sich überlappen, also im Speziellen jetzt, wenn die sogenannte de Broglie-Wellenlänge größer ist als der Abstand zwischen den Teilchen, dann muss man jetzt eben diese Quantenstatistik verwenden. Und für ein einzelnes Teilchen gilt jetzt eben nicht mehr die Boltzmann-Statistik, sondern jetzt eben diese neue Quantenstatistik. Ja, also in der Quantenstatistik eigentlich sind wir daran interessiert, jetzt diese NIs zu berechnen, weil, wie gesagt, dann können wir jeden beliebigen Erwartungswert berechnen. Und dieses NI, sozusagen, das muss uns jetzt angeben, was ist die Wahrscheinlichkeit dafür eigentlich, dass wir in unserer Wellenfunktion eben dieses Orbital I finden. Ja, wie kann man das berechnen? Ja, wir tun jetzt mal einfach wieder die Formel hinschreiben von Erwartungswert mittels der Boltzmann-Distribution. Ja, das ist dann diese Formel auf Seite 265, die erste. Und der Erwartungswert von NS ist jetzt eben gegeben durch diese Boltzmann-Faktoren. Und da muss ich jetzt halt summieren über alle Ns. Und ich muss dann natürlich teilen durch den Normalisierungsfaktor. Und oben im Zähler habe ich natürlich die Wahrscheinlichkeit eben jetzt mal genommen mit NS, weil ich ja eben gerade für NS den Erwartungswert ausrechnen will. Ja, diese riesigen Summen kann man jetzt aufsplitten in zwei Teile. Über einen Teil, der jetzt nur über ein S geht, also die Variable, für die wir den Erwartungswert berechnen wollen, und einen Rest. Und das Schöne ist jetzt ja, also ein Produkt, dieser Rest in diesen beiden Produkten im Nenner und Zähler, der hebt sich weg. Und übrig bleibt dann eigentlich eine ganz einfache Formel. Das ist jetzt die Formel 152 für diesen Erwartungswert von NS. Also ich muss jetzt bloß noch eine einzige Summation über NS durchführen. Ja, und da im Fall von Fermionen wissen wir übrigens, dass also das NS bloß 0 und 1 sein kann. Das heißt, ich muss hier bloß zwei Terme summieren, kann damit das Problem ganz leicht analytisch lösen. Und dann, ja, was bekomme ich dann raus? Dann bekomme ich raus, das, nicht wahr, diese rote Gleichung auf der Seite 266. Dann bekomme ich jetzt eben raus die sogenannte Fermi-Dirac-Verteilung, die Sie ja bestimmt schon auch in Physik kennengelernt haben. Ja, übrigens auch mittels dieser Fermi-Dirac-Verteilung, nicht wahr, ist es garantiert, dass dieses NS immer im Bereich zwischen 0 und 1 liegt. Ja, wir haben jetzt also hier auch eben in dieser Fermi-Verteilung das μ, das ist das chemische Potential. Wenn wir dann zu sehr tiefen Temperaturen gehen und den Limes T gleich 0 betrachten, dann wird diese Funktion eigentlich eine Step-Funktion. Und typischerweise im Limes, wo die Temperatur gegen 0 geht, wird dann das chemische Potential als die Fermi-Energie bezeichnet. Allerdings manchmal wird auch einfach das chemische Potential Fermi-Energie genannt, selbst wenn man bei endlichen Temperaturen ist. Ja, gut, wie schaut es jetzt mit den Bosonen aus? Ja, da ist es jetzt ein bisschen schwieriger. Da muss ich jetzt eben summieren über sämtliche möglichen Werte i, also von 0 bis unendlich. Zum Glück stellt sich heraus, dass wir diese Summe, also unten auf Seite 266, auch wieder analytisch lösen können. Im Nenner haben wir sowieso schon einfach eine geometrische Reihe. Das sieht man, wenn man jetzt einfach diesen Boltzmann-Faktor e hoch minus Beta, Epsilon S minus μ, wenn man das x nennt, dann ist das einfach die Summe über x hoch i. Und oben im Zähler haben wir die Summe über i mal x hoch i. Und dadurch, dass man die ursprüngliche geometrische Reihe nach x ableitet und dann noch mit x mal nimmt, ja, bekommt man diese neue Reihe. Das heißt, man kann alles analytisch summieren. Und wenn man dann wieder zurückgeht und das x ersetzt durch den eigentlichen Boltzmann-Faktor, dann bekommt man jetzt eben diese rote Formel auf der Seite 267. Und das ist auch sicherlich eine Formel, die Sie schon kennengelernt haben. Das ist die sogenannte Bose-Einstein-Distribution. Ja, also diese Besetzungszahlen, die sind jetzt das zentrale Ergebnis von dieser Quantenstatistik, weil sie eben, wie ich schon gesagt habe, uns erlauben, irgendwelche Erwartungswerte zu berechnen. Ja, auf der Seite 268 wird dann auch nochmal das Verhalten gezeigt von diesen beiden Distributionen als Funktion der Temperatur. Wenn man da nochmal die Bose-Einstein-Distribution betrachtet, dann sieht man, also je höher die Temperatur wird, umso flacher wird die Kurve. Oder umgekehrt, wenn man zu eben sehr tiefen Temperaturen geht, dann ist also die Wahrscheinlichkeit fast überall gegen überall gegen Null. Nur in einem ganz kleinen Bereich zwischen am Ursprung, also der Ursprung ist jetzt ist definiert durch die Variable Epsilon minus μ, bloß also wenn man Energien Epsilon hat, die sehr, sehr nah am chemischen Potential dran sind, dann ist die Distribution, nimmt sehr große Werte an. Bei der Fermi-Dirac-Distribution haben wir auch schon gesagt, wenn man hohe Temperaturen hat, dann ist das sozusagen ist der Abfall graduell, also die Funktion geht langsam von 1 nach 0 herunter mit zunehmender Energie. Dagegen bei Temperatur T gleich 0 eben ist es eine Step-Function, die also ganz plötzlich abfällt von 0 auf 1. Gut, ja, jetzt, wir hatten ja diese Bose-Einstein- und Fermi-Dirac-Verteilung ja hergeleitet, jetzt eben für dieses großkanonische Potential, wo die Teilchenanzahl fluktuieren kann. Trotzdem verwendet man sie meistens dann eigentlich im Zusammenhang mit dem kanonischen Ensemble. Und dann stellt sich die Frage, ja, wie tut man dieses chemische Potential jetzt μ einfach berechnen? Ja, und das ist genau dasselbe, wie man es schon auch bei der kanonischen Wahrscheinlichkeitsverteilung haben. Das μ muss man so bestimmen, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung korrekt normiert ist. Ja, dazu kann man natürlich über alle irgendwie quantenmechanischen Niveaus summieren und dann sicherstellen, dass die Summe gleich 1 ist. Es ist oft bequemer, stattdessen mit der Zustandsdichte zu arbeiten und das ist jetzt die Gleichung 153. Also wir müssen das chemische Potential μ so bestimmen, dass jetzt eben dieses Integral hier in dem Fall jetzt über die Fermi-Dirac-Verteilung mal der Zustandsdichte, dass das gleich n gibt. Ja, ich habe gerade gesagt, wir können über alle quantenmechanischen Niveaus summieren. Sie wissen aber auch, wir können stattdessen immer über die Energien summieren, wenn wir eben dann noch diese Zustandsdichte berücksichtigen, die uns also sozusagen sagt, wie oft eine bestimmte Energie vorkommt, also wie viele quantenmechanische Niveaus eigentlich dieselbe oder fast dieselbe Energie haben. Ja, diese Fermi-Dirac-Verteilung ist symmetrisch um den Punkt μ herum. Und also der korrespondierende y-Wert ist dann 1/2. Und wenn jetzt also die Temperatur zunimmt, dann werden natürlich Teilchen umverteilt, Teilchen, die vorher bei Energien unterhalb des chemischen Potentials lagen, werden jetzt sozusagen angeregt hinauf zu Energien, die oberhalb von dem chemischen Potential sind. Aber die Fläche jetzt, die Änderung zwischen Temperatur T gleich 0 und einer endlichen Temperatur, die ist dann eben auch wegen der Symmetrie dieser Funktion ist die gleich. Das heißt also, wenn die Temperatur zunimmt, dann ändert sich in erster Näherung eigentlich das chemische Potential nicht. Also ich sage in erster Näherung, weil ich in dem Fall annehmen muss natürlich, dass die Zustandsdichte auch konstant ist. Ja, wir werden sehen, wir tun dann oft ziemlich kleine Temperaturen betrachten, wo eben tatsächlich das eine gute Näherung ist, dass man sagt, in diesem Bereich ist die Zustandsdichte konstant. Ja, dann natürlich, wenn man zu sehr, sehr hohen Temperaturen geht, dann stimmt es irgendwann nicht mehr. Dann ist es so, dass die unterhalb vom Fermi-Niveau, nicht wahr, kann man bloß gehen bis zum Nullpunkt. Man kann, während oberhalb vom Fermi-Niveau kann man gehen zu Energien bis sozusagen plus unendlich. Das heißt dann sozusagen, oberhalb vom Fermi-Niveau hat es mehr Platz als unterhalb vom Fermi-Niveau. Und dann, um zu verhindern, dass die Anzahl der Teilchen zunimmt, muss man dann eben das Fermi-Niveau verschieben. Und man muss es dann also eben absenken, so damit, nicht mehr, damit die Zahl der Teilchen nicht zunimmt. Ja, wenn wir jetzt uns anschauen die Bose-Einstein-Distribution, dann ist da genau derselbe Zusammenhang. Auch das μ wird bestimmt aus der Normalisierungsbedingung, dass eben wieder dieses Integral über die Bose-Einstein-Verteilung mal die Zustandsdichte, dass das gleich der Gesamtanzahl von Teilchen ist. Ja, jetzt Zustandssumme des großkanonischen Ensembles für ein System von Fermionen kann jetzt berechnet werden auf eine ganz ähnliche Art und Weise, wie wir das gemacht haben für die Besetzungszahlen. Wir haben jetzt da also nicht wahr diese Summe über alle n's. Und ja, weil wir da im Exponenten eine Summe haben, kann man das natürlich schreiben als ein Produkt der Exponenten. Und dann ja, stellt sich wieder heraus, das sind alles geometrische Reihen, die kann man also analytisch aufsummieren. Und wir bekommen dann diese Gleichung 154. Wenn wir dann also den KBT mal den Logarithmus nehmen von diesem Xi, dann bekommen wir diese Formel 155. Ja, dann, wenn man die noch ein bisschen umformt, die Definition verwendet von den Besetzungszahlen, dann bekommt man diese Formel auf der Seite 271, die dann oft verwendet wird und die eben jetzt angibt, die Entropie von solch einem quantenmechanischen System von Fermionen. Ja, da sehen wir übrigens, das erinnert uns eigentlich sehr stark an eine Formel, die wir schon für ein klassisches System hergeleitet haben, wo wir zum Beispiel eben diese Free Energy of Mixing berechnet haben. Da hatten wir eine ganz ähnliche Formel, da war das Ni bloß ersetzt durch X. Und X, nicht wahr, war zum Beispiel eben die Anzahl der Ölteilchen in einer Mischung von Wasser und Ölteilchen. Und wir sehen also, damit können wir diesen Entropieterm eigentlich interpretieren, einfach als die Entropie, der daher kommt, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, n Elektronen auf n quantenmechanische Energieniveaus zu verteilen. Nicht wahr? Das Ni wäre dann einfach das n, klein n geteilt durch groß n. Ja, und weil es dann eben verschiedene Verteilungsmöglichkeiten gibt, wird dann noch summiert über alle i. Ja, ein Effekt, der jetzt noch interessant ist und eigentlich ganz leicht zu verstehen ist, wenn man weiß, wie die Bose-Einstein-Verteilung sich verhält als Funktion der Temperatur, ist die sogenannte Bose-Einstein-Kondensation. Ja, wenn wir vielleicht nochmal zurückgehen auf die Seite 268, wo wir ja grafisch gezeigt haben, das Verhalten der Bose-Einstein-Distribution als Funktion der Temperatur. Ja, da haben wir ja Folgendes gesehen. Also, wenn die Temperatur gegen 0 geht, dann wird die Wahrscheinlichkeit für hohe Energien immer geringer und lediglich die Wahrscheinlichkeit für ganz geringe Energien, die sich also kurz oberhalb vom chemischen Potential befinden, diese Wahrscheinlichkeit nimmt zu. Ja, es ist sogar so, dass eben an der Stelle Epsilon gleich μ hat die Bose-Einstein-Distribution eine Singularität, also da geht die, also eine sogar nicht integrierbare Singularität. Und da geht also die Wahrscheinlichkeit gegen unendlich. Ja, was bedeutet es dann? Also wenn jetzt die Temperatur immer tiefer wird, dann bedeutet es eigentlich, dass alle Energieniveaus mehr oder minder irgendwann eine Besetzungswahrscheinlichkeit Ni gleich 0 haben werden. Und nur noch ein einziges Niveau, nämlich das Grundzustandsniveau, wird eine von 0 verschiedene Wahrscheinlichkeitsverteilung haben. Ja, das bedeutet sozusagen, dass plötzlich alle Partikel sich eben auf diesem Grundzustandsniveau befinden. Und ja, dafür, das wird eben als die sogenannte Bose-Einstein-Kondensation bezeichnet, wenn also alle quantenmechanischen Teilchen sich auf demselben, wenn alle Teilchen sich auf demselben quantenmechanischen Energieniveau befinden. Als eine Anwendung von dieser Quantenstatistik möchte ich jetzt noch die spezifische Wärme des Elektronengases berechnen. Ja, wir werden sehen, da bekommt man ein Ergebnis, das sich also deutlich unterscheidet von dem Ergebnis eben für ein klassisches Gas, wo also der Abstand der Teilchen viel größer ist, sodass sich die Wellenfunktionen eben nicht überlappen. Ja, wir wie schon gesagt, für diese quantenmechanischen Teilchen, nicht wahr? Wenn ich jetzt Erwartungswerte berechne, darf ich eben nicht mehr die Boltzmann-Verteilung nehmen, sondern ich muss jetzt die Fermi-Dirac-Verteilung nehmen. Und ja, das ist dann die erste Formel auf der Seite 273, wo ich jetzt eben den Erwartungswert von Epsilon ausrechne, dadurch, dass ich die Fermi-Dirac-Funktion multipliziere mit der Zustandsdichte. Ich habe jetzt hier, ja, das kann man ohne Einschränkung machen, gesagt, ich rechne, wir haben ja gesehen, das μ ändert sich praktisch nicht als Funktion der Temperatur und deshalb kann ich sozusagen das μ als Nullpunkt nehmen und dann der Erwartungswert der Energie wäre einfach der Erwartungswert von Epsilon minus μ. Ja, wir wissen, die Formel für die quantenmechanischen Energieniveaus von einem freien Gas ohne Wechselwirkung, das haben wir schon mehrmals im Kurs verwendet. Und wir wissen ja auch, dass die Zustandsdichte für solch ein quantenmechanisches ideales Gas, der Abstand zwischen den verschiedenen Energieniveaus, der geht gegen Null. Was dann bedeutet, eben, dass ich eine wohl definierte Zustandsdichte habe und dass ich eben Summen durch Integrale ersetzen kann. Ja, wir wollen jetzt also in dieser Formel brauchen wir die Zustandsdichte, die bisher noch uns nicht bekannt ist. Und ja, wie kann man die berechnen? Also wir gehen aus eben von der Formel für die quantenmechanischen Energieniveaus Epsilon von nx, ny und nz, die hier gegeben ist. Und jetzt können wir uns überlegen, wie viele solche quantenmechanischen Energieniveaus gibt es, die jetzt eine Energie haben, die eben weniger ist als irgendeine bestimmte Energie Epsilon. Ja, da müssen wir natürlich sozusagen einfach alle Kugeln, alle quantenmechanischen Zustände zählen, die sich in einer Kugel befinden, dessen Radius dann gegeben ist durch die Wurzel aus Epsilon mal 8 ml Quadrat durch h Quadrat. Ja, das ist natürlich leicht. Die Anzahl der sozusagen Gitterpunkte mit dem Abstand 1 und diese Gitterpunkte, nicht wahr, die stellen jetzt diese quantenmechanischen Energieniveaus dar. Das ist natürlich gegeben einfach durch das Volumen von der Kugel. Und dann, wenn ich noch berücksichtige, dass nx, ny und nz, die müssen ja alle drei positiv sein. Das heißt, wir haben dann also bloß ein Achtel dieser Kugel müssen wir nehmen. Ja, das ist dann diese Formel, erste Formel auf der Seite 274. Und die gibt uns jetzt an, nicht wahr, also die Anzahl der quantenmechanischen Zustände, eben als die eine Energie haben, die weniger als Epsilon ist. Wenn ich jetzt die Zustandsdichte berechnen will, dann will ich ja wissen, sozusagen, wie viele Zustände gibt es in einem Energieintervall im Bereich zwischen Epsilon und Epsilon plus Delta Epsilon. Und ja, um das zu bekommen, muss ich natürlich dann die Ableitung ausrechnen nach Epsilon von dieser Anzahl von Elektronen und ich erhalte dann die Formel, die in Rot gezeigt wird auf der Seite 274. Ja, das ist eine wichtige Formel. Die Vorfaktoren muss man sich nicht unbedingt merken, aber man sollte sich vielleicht merken, dass die Zustandsdichte zunimmt wie die Wurzel aus Epsilon. Ja, gut, damit haben wir eigentlich jetzt alles, was wir brauchen, um jetzt die spezifische Wärme von einem Elektronengas zu berechnen. Und ja, wir nehmen bei dieser Herleitung jetzt an, dass KBT sehr, sehr klein ist im Vergleich mit dem Fermi-Niveau EF. Ja, das ist typischerweise der Fall. KBT bei Raumtemperatur ist 25 Millielektronenvolt, dagegen das Fermi-Niveau ist typischerweise von der Größenordnung von einigen Elektronenvolts. Ja, um die Herleitung jetzt auch ganz einfach zu machen, mache ich noch eine weitere Näherung, die übrigens aber dann bloß die Vorfaktoren ändert, aber eigentlich nichts am eigentlichen Ergebnis ändert. Und zwar tue ich die Fermi-Distribution jetzt annähern durch eine piecewise linear function, wie das dann gezeigt wird hier in diesem Bild auf der Seite 275. Sie sehen, also ich habe hier jetzt diese blaue Funktion, die konstant 1 ist bis zum bestimmten Punkt. Dieser Punkt ist minus 2 kbt. Dann fällt die Funktion linear ab nach 0, ist dann exakt 0 am Punkt 2 kbt und ist ab da eben exakt 0. Und Sie sehen grafisch schon, das ist eine recht gute Näherung eben dieser Fermi-Verteilung. Gut, ja, wenn ich jetzt also ausrechnen will, die Änderung der Energie zwischen Temperatur 0 und eben irgendeiner tiefen Temperatur, dann ist das natürlich gegeben durch dieses letzte Integral hier auf der Seite 275. Und ja, in diesem Integral habe ich bloß Polynome, maximal quadratische Polynome. Das heißt, ich kann das Integral ganz, ganz leicht lösen. Und ich bekomme eben dieses Ergebnis hier. Ich habe also hier irgendwelche numerischen Faktoren mal eben dann natürlich auch die Zustandsdichte, die ja jetzt vor dem Integral ist, weil ich eben annehme, dass in diesem Bereich die Zustandsdichte eben konstant ist. Ja, und dann habe ich noch den Faktor KBT im Quadrat. Ja, dann wissen wir natürlich nicht wahr, das CV ist die Ableitung der Energieänderung Delta E nach der Temperatur. Und ja, wenn ich dann diese Ableitung bilde in der obigen Formel, dann bekomme ich eben wieder das Ergebnis, dass das CV proportional ist zur Zustandsdichte mal eben diesen numerischer Faktor. Ja, jetzt kann ich diese ganzen Größen noch ein bisschen umschreiben. Um jetzt die Sache zu vereinfachen, tue ich mal diese ganzen Konstanten weglassen, hier in der Herleitung, und einfach zum Schluss sage ich Ihnen dann, was das richtige Ergebnis ist mit den ganzen Konstanten. Ja, und wir verwenden jetzt hier zunächst mal die Tatsache, nicht wahr, dass die Gesamtzahl der Elektronen, die sich unter einer Energie EF befinden, nicht wahr, das ist Epsilon F hoch 3 halbe. Ja, das nicht wahr, das ist die Funktion, die wir abgeleitet haben, um die Zustandsdichte d von EF zu erhalten. Und da haben wir gesehen, das ist proportional zu Epsilon hoch 1 halb. Ja, damit können wir jetzt, wenn wir wollen, auch diese Zustandsdichte ausdrücken durch die Gesamtzahl der Elektronen geteilt durch EF. Ja, und damit, wenn ich das dann also die Zustandsdichte eliminiere in der Gleichung 156 und durch diesen Ausdruck ersetze, dann bekomme ich eben, dass die spezifische Wärme CV ist proportional zur Anzahl der Elektronen mal KB Quadrat T geteilt durch EF. Ja, jetzt, wenn ich die ganzen Vorfaktoren noch mitgeschleppt hätte, okay, dann bekomme ich dieses Ergebnis, das ist die letzte Gleichung auf der Seite 276. Ja, was jetzt interessant ist, ist jetzt diese Gleichung, die wir da gerade hergeleitet haben, zu vergleichen mit der korrespondierenden Gleichung eben für das klassische ideale Gas. Ja, und nochmal, nicht wahr, das ist CV ist 3 halbe NKB. Und ja, was sehen wir da? Wir sehen, dass jetzt die beiden Ausdrücke sich unterscheiden um einen Faktor Pi Quadrat Drittel mal KBT geteilt durch EF. Ja, natürlich das Pi Quadrat Drittel, das numerische Faktor, der ist aber jetzt nicht so entscheidend. Was das Entscheidende ist, ist jetzt dieser Faktor KBT geteilt durch EF. Da haben wir schon ganz am Anfang, nicht wahr, habe ich Ihnen gesagt, die Zahlenwerte KBT bei Raumtemperatur ist 25 Millielektronenvolt, das EF ist typischerweise einige Elektronenvolt. Und damit sehen wir, dass das also dieser Faktor, um den sich die beiden unterscheiden, der ist klein. Was bedeutet also, dass das CV des quantenmechanischen Systems also viel, viel kleiner ist als das CV von einem klassischen System. Ja, wie kann man das nochmal intuitiv verstehen? Ja, intuitiv kommt es daher, dass wenn ich eben die Temperatur erhöhe, dann ändert sich bei der Fermi-Dirac-Verteilung eigentlich nicht viel. Es ändert sich bloß eigentlich die Wahrscheinlichkeiten im kleinen Bereich um das Fermi-Niveau herum. Das heißt, es können also keine irgendwie globalen großen Umverteilungen stattfinden, und damit kann die Energie auch nicht stark ansteigen. Und wenn die Energie nicht stark ansteigt als Funktion der Temperatur, dann haben wir eben ein kleines CV. Dagegen, wenn ich die klassische Boltzmann-Verteilung habe, dann, wenn wir die klassische Boltzmann-Verteilung uns anschauen bei verschiedenen Temperaturen, dann sehen wir, dass sich die eigentlich überall ändert. Die ändert sich bei ganz niedrigen Energien und bei ganz hohen Energien. Das heißt, Da wird eine große Umverteilung stattfinden, eben zum Beispiel von sehr hohen zu sehr tiefen Energien, und damit wird sich die Energiestärke ändern und damit wird sich dann eben auch das CV stärker ändern. Ja, dieses Ergebnis, das wir jetzt hierher geleitet haben, ich war, das gilt also, wenn eigentlich nur für Metalle, für andere Festkörper, Halbleiter oder Isolatoren, die ein Gap haben in der Zustandsdichte, da ist das Modell ja nicht anwendbar, weil da eben gerade ja ums Fermi-Niveau herum ist ja die Zustandsdichte 0.